Radio Prag Nachrichten.
Präsident Simran will Österreich in der Visegrad-Gruppe haben. Kanzleichef Minasch zieht seine Klage zurück und bleibt im Amt. Und die Stadt Liberec verdient am Filmdreh zu Spider-Man über 1 Million Euro. Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman fordert eine vertiefte Zusammenarbeit der 4 Visegrad-Staaten. Dies sagte das Staatsoberhaupt in einem Interview für den Privatfernsehsender TV Barrandov. Man könne sich da von dem Aachener Vertrag zwischen Frankreich und Deutschland inspirieren lassen, so Zeman. Außerdem wolle er mit seinem Amtskollegen aus Polen, Ungarn und der Slowakei über eine Aufnahme Österreichs in die Visegrad-Gruppe beraten. Die Visegrad-Gruppe besteht seit 1991 als loses Bündnis mitteleuropäischer Staaten. Die 4 Länder wollen vor allem innerhalb der EU ihre Politik abstimmen und geschlossen auftreten. Der Antisemitismus nimmt in ganz Europa zu, dies sagte Senatschef Jaroslav Kubera am Freitag bei einer Gedenkstunde des tschechischen Senats für die Opfer des Holocaust. Der Antisemitismus sei der Talsohle entwachsen, weil ihm die Eliten zu lasch entgegentreten würden, ergänzte Kubera. Am Freitag begingen beide Kammern des tschechischen Parlaments den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, der in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt. Das Abgeordnetenhaus hat dazu eine Resolution gegen Antisemitismus verabschiedet. Der Leiter der Präsidialkanzlei, Bratislav Minasch, hat seine Klage gegen die nationale Sicherheitsbehörde wegen der ihm nicht gewährten Sicherheitsfreigabe zurückgezogen. Minasch tat dies mit der Begründung, er zweifle die Unvoreingenommenheit des Prager Stadtgerichts an, von dem die Klage behandelt werden sollte. Im Gericht säßen Personen, die in der Vergangenheit gegen Minasch aufgetreten seien und auch jetzt noch auftreten, sagte Präsidentensprecher Jiří Ovčáček am Freitag vor Journalisten. Ovčáček bestätigte, dass Minasch in seinem Amt bleibe. Nach Aussage des Sprechers sei dazu die Sicherheitsstufe, die Minasch derzeit habe, ausreichend. Er habe sie von seinem Arbeitgeber bekommen, nicht aber von der Sicherheitsbehörde, ergänzte Ovčáček. Seit Jahren wird kritisiert, dass Minasch die höchste Sicherheitsfreigabe haben müsse, um das Amt des Kanzleichefs ausüben zu können. Begründet wird dies damit, dass er bei dieser Arbeit Einsicht in vertrauliche Dokumente habe. Die Begründung, mit dem der Leiter der Präsidialkanzlei, Bratislav Minasch, seine Klage gegen die nationale Sicherheitsbehörde zurückgezogen hat, wird von der parlamentarischen Opposition scharf kritisiert. Es sei in höchstem Maße unverantwortlich und gefährlich, die Unabhängigkeit der tschechischen Justiz in Frage zu stellen, sagte Oppositionsführer und ODS-Parteichef Petr Fiala. Der Vorsitzende der konservativen Partei Top 09, Jiří Pospíšil, betitelte Minaschs Entscheidung als Feigheit. Der Vorsitzende der Bürgermeisterpartei Stan, Peter Gastik, kritisierte zudem die Haltung von Präsident Zeman in dieser Angelegenheit. Der hatte seinerzeit angekündigt, Minasch so lange ohne höchste Sicherheitsfreigabe im Amt zu lassen, bis die Sache geklärt sei. Nun aber reiche, laut Sprecher Ovčáček, einzig das Vertrauen des Präsidenten aus, um das Amt des Kanzleichefs ausüben zu können. Man sei also erneut Zeuge dessen, dass die Worte des Staatsoberhauptes einfach nicht gelten, bemerkte Gastik. Die letztjährigen Dreharbeiten zum amerikanischen Kinofilm Spider-Man haben der nordböhmischen Kreisstadt Liberec Einnahmen von schätzungsweise 1,2 Millionen Euro gebracht. Dies seien Erträge, die nicht nur in die Stadtkasse, sondern auch in andere Bereiche der städtischen Wirtschaft geflossen seien, sagte die Sprecherin des Rathauses am Freitag der Nachrichtenagentur CTK. Sie bemerkte, dass auch die Hotelbranche, Dienstleistungsunternehmen wie auch die Bürger selbst, indem sie Komparsen spielten, von den Dreharbeiten profitiert hätten. Der amerikanische Kolossalfilm Spider-Man Far From Home wurde in Liberec unter dem Arbeitsnamen Bosco gedreht. Die Dreharbeiten der Stadt fanden im September statt und dauerten 21 Tage. Und zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend stark bewölkt. Vorübergehend wird es schneien. In den böhmischen Gebirgen wird der Schneefall länger andauern. In der Südwesthälfte des Landes wird der Schneefall nach und nach in Schneeregen oder Regen übergehen. Gegen Abend nehmen die Niederschläge ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 1 bis 5 Grad Celsius, im Osten und Nordosten hingegen lediglich bei minus 2 bis 2 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Margareta Kachlikova. Im heutigen Programm wollen wir Ihnen die folgenden Themen anbieten. In Tschechien läuft gerade ein Projekt an, mit dem die gesundheitlichen Folgen von Smog untersucht werden. Wir berichten über die Einzelheiten. Der beste Weinproduzent des vergangenen Jahres ist bekannt. Wir stellen ihn in unserem zweiten Beitrag vor. Und Märchenwelten aus Eis kann man dieser Tage in den Beskiden entdecken. Zum 19. Mal findet ein Eiskulpturenfestival in Pustevni statt. Wir besuchen es in der Sendereihe Reiseland Tschechien im zweiten Teil der Sendung. Da sich alle Beiträge der heutigen Sendung auf Mähren beziehen, ist auch der Sprachkurs dem mährischen Landesteil Tschechiens gewidmet. Bleiben Sie dran! In Deutschland wird derzeit darüber diskutiert, ab wann Stickstoffdioxid in der Luft schädlich ist. In Tschechien wiederum läuft gerade ein Projekt an, mit dem die gesundheitlichen Folgen von Smog untersucht werden sollen. 5 Jahre wollen Wissenschaftler aus Ostrau, Prag und Budweis bestimmte Risikogruppen unters Auge nehmen. Mehr dazu nun von Till Janzer.
Mehrere Tage lang hat in Ostrau Smogalarm geherrscht. Erst am Donnerstagnachmittag wurde Entwarnung gegeben. Die Gegend um die Industriestadt in Mährisch-Schlesien hat das Jahr über die schlechteste Luft in Tschechien. Auch Susanna Plachka weiß davon zu berichten.
Diesen Nebel und dieses Halbdunkel haben wir hier häufig im Winter. Als ich jetzt auch draußen war, habe ich gespürt, wie schlecht es diesmal ist. Das war anders, richtig unangenehm.
Teilweise überstieg die Feinstaubkonzentration den 24-Stunden-Grenzwert von 50 Mikrogramm je Kubikmeter Luft um ein Vielfaches. Während Susanna Plachka spricht, stillt sie ihre kleine Tochter Johanna. Die hat erstmals in ihrem Leben einen Schnupfen und hustet. Ausgerechnet bei Smogalarm in der Stadt. Deswegen wollte die 30-jährige Mutter mit dem Töchterchen zuletzt auch nicht rausgehen.
Ich habe mir die App Smogalarm heruntergeladen. Da sehe ich jetzt immer gleich, wie die Luftqualität ist, ob die Werte schlecht sind.
Auch Straßenpolizist Jaroslav hat keine große Freude gehabt in den vergangenen Tagen. Wegen seines Berufs ist er 12 Stunden am Tag im Freien.
Morgens ist es besonders schlecht. Im Laufe des Tages wird die Luft dann etwas besser. In meinem Beruf haben wir aber damit zu kämpfen.
Polizist Jaroslav und die junge Mutter Susanna Plachka mit dem Säugling Johanna gehören zu 2 der Personengruppen, die in einer neuen Versuchsreihe berücksichtigt sind. Die 3. sind Menschen, die regelmäßig joggen gehen. Radim Schram leitet die medizinischen Forschungsprojekte an der Universität in Ostrau. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks erläuterte der Arzt die Wahl der Probanden.
Die Straßenpolizisten haben wir ausgesucht, weil sie als einzige Gruppe praktisch ihre gesamte Arbeitszeit draußen verbringen. Sie sind wohl am stärksten von den Schadstoffen in der Luft beeinträchtigt. Bei den Läufern handelt es sich um Menschen, die mindestens 10 Kilometer in der Woche joggen gehen. Für beide Gruppen gilt zudem als Bedingung, dass es Nichtraucher sein müssen. Denn wir wissen ja, welche negativen Wirkungen das Rauchen hat.
Diese beiden Gruppen sowie die Mamis mit den Babys werden mit einer Auswahl an Leuten im produktiven Alter verglichen, die sich in durchschnittlichem Umfang draußen bewegen. Auf diese Weise wollen die Mediziner feststellen, ob Smog beispielsweise zu vermehrten Atemwegserkrankungen führt oder ob die Fruchtbarkeit signifikant beeinflusst ist. Außerdem möchte man mögliche genetische Veränderungen erfassen. Insgesamt 8000 Menschen will man als Probanden ansprechen. 5 Jahre lang sollen sie dann beobachtet werden. Das Projekt wird zu großen Teilen durch EU-Fördermittel finanziert. Vor einigen Jahren wurde bereits die Gesundheit von 2-jährigen Kindern aus der Industrieregion in Mährisch-Schlesien und weniger luftverschmutzten Gegenden Tschechiens verglichen. Radim Schram.
Die Kinder aus dem schlesischen Karviná haben dabei deutlich schlechter abgeschnitten als die aus Budweis in Südböhmen. Sie hatten mehr Atemwegs- und Viruserkrankungen. Das kann an der noch nicht voll entwickelten Abwehrfunktion des Körpers liegen.
In der Gegend um Ostrau sind vor allem die Emissionen der Industriebetriebe ein Problem, sowie die vielen Kohleheizungen. Außerdem schwappt regelmäßig die verdreckte Luft aus dem benachbarten polnischen Kohlerevier herüber.
Till Janzer hat berichtet. Der Winzerverband der Tschechischen Republik hat am Donnerstag den besten Weinproduzenten des vergangenen Jahres gekürt. Der Sieger ist der Weinkeller der Familie Škrobák aus Čejkovice in Südmähren. Mehr von Martina Schneibergová.
Die Jury hatte es in diesem Jahr nicht leicht bei der Auswahl des Weinkellers des Jahres. 9 Betriebe standen am Donnerstag im Finale um den prestigeträchtigen Titel. Die Winzer mussten ihre Kräfte in gleich 3 Kategorien messen. Der Gesamtsieger sei der Weinkeller der Familie Škrobák, gab die Jury nach einem Tusch bekannt. Der Winzer Martin Škrobák zeigte sich überrascht.
Es klingt wie ein Scherz, ich habe das gar nicht erwartet. Daran ist aber zu sehen, dass wir ein ganzes Stück Arbeit geleistet haben. Und es macht uns Spaß, wir geben uns Mühe. Wahrscheinlich wollte die Jury gerade das würdigen.
Die Geschichte ihres Weinkellers sei eng mit der Geschichte der Familie Škrobák verbunden, sagte Martins Bruder Stanislav.
Schon unser Urgroßvater kümmerte sich um einige Weinberge in der Gegend. Unser Großvater bemühte sich dann sehr, Werbung für Weine aus Čejkovice zu machen. Mein Vater hat schließlich im Jahr 1990 den Weinkeller Škrobák gegründet.
Der Sieg im Wettbewerb verpflichte aber auch, meint Martin Škrobák.
Das Interesse an unserem Betrieb wird nun größer werden. Wir werden auch mehr Besucher in unserer Kellerei haben, die uns über die Schulter schauen wollen. Nun müssen wir uns umso mehr Mühe geben mit der Weinproduktion.
Der Siegerkeller habe bei null angefangen und produziere nun Spitzenweine, sagte Deborni Trei bei der Preisübergabe. Der studierte Jurist, passionierte Weinliebhaber, ist Vorsitzender des Tschechischen Winzerverbands.
Es
handelt sich um einen wiederbelebten Familienbetrieb. Sie produzieren hervorragende Weine. Die Familie Škrobák hat einen herrlichen Weinkeller und ein gutes Angebot für Weintouristen. Die ganze Familie tut ihr Bestes, damit die Kunden zufrieden sind.
Die Brüder Škrobák haben beide an der Mendel Agrar-Universität in Brünn studiert. Bei der Weinproduktion kombinieren sie traditionelle und hochmoderne Verfahren. Die Familie besitzt 11 Hektar Weinberge, plant aber schon bald eine Expansion. Die Škrobáks bemühen sich, umweltfreundlich zu produzieren. Neben Weiß- und Rotwein bieten sie auch Stroh- und Eisweine an und beteiligen sich gemeinsam mit 2 weiteren Winzern aus Čejkovice an der Produktion des Dreisekts. Der Weinkeller Škrobák hat nicht nur Gesamtsieg davon getragen, er wurde zudem in der Kategorie der kleinen Weinproduzenten geehrt. Bei den mittelgroßen Weinbetrieben siegte die Firma Sonnberg aus Poppice und bei den großen Firmen der Veredelungsweinbetrieb aus Velké Pavlovice.
Soweit Martina Schneibergová und soweit das Tagesecho. Mähren wird in der heutigen Sendung immer wieder wiederholt. Auf Tschechisch heißt es Morava. Im Sprachkurs nun einige weitere Vokabeln zum Thema. Mähren,
Morava,
ist eine Region im östlichen Teil der Tschechischen Republik. Sie ist neben Böhmen,
Tschechi,
und Schlesien,
Slezsko,
eines der historischen 3 Länder der böhmischen Krone,
Země koruny české.
Auf ihrem Wappen befindet sich der mährische Adler, im Tschechischen allerdings eine Adlerin,
Moravská orlice.
Bereits im 9. Jahrhundert lag auf dem Gebiet das Mährerreich bzw. Großmähren,
Velkomoravská říše.
Neben dem Land bezeichnet
Morava
auch einen der wichtigsten Flüsse dort, die March. In der Volkszählung von 1991 war zum ersten Mal die Möglichkeit geboten, sich zur mährischen Nationalität
Moravská národnost
zu bekennen. Insgesamt 1,36 Millionen Einwohner Tschechiens taten dies. 20 Jahre später waren es allerdings nur noch 630.000 Mährer.
Moravané.
Die Mundarten
Nářečí
sind im Tschechischen bei weitem nicht so ausgeprägt und unterschiedlich wie im Deutschen. Trotzdem erkennt man an der Sprache, dass jemand aus Mähren kommt. Er spricht einen der mährischen Dialekte.
Moravske Dialekte.
Diese teilen sich in verschiedene Gruppen und weichen von der Hochsprache deutlicher ab als die Sprache im böhmischen Landesteil. Auch im Wortschatz finden sich spezielle mährische Varianten. So heißt etwa in Böhmen ein Dorf,
Vesnice,
in Mähren aber
Dedina.
Licht anmachen ist im Westen,
Rozsvítit,
im Osten
Rožnout
und so weiter und so fort. Viele Varianten gibt es auch in der Morphologie. Unterschiede bestehen zudem in der Aussprache. In Böhmen verabschiedet man sich
Naschledanou,
also stimmlos, in Mähren allerdings stimmhaft.
Naschledanou.
Auf Wiederhören. Soweit der Sprachkurs. Drachen, Prinzessinnen und viele Teufel. Das ist in diesem Jahr beim Eiskulpturenfestival in Pustevne zu sehen. Bereits zum 19. Mal ist der Ort in den Beskiden fest in der Hand der Eisbildhauer. Strachinja Bučan weiß mehr.
Reiseland Tschechien.
Wer in diesem Januar durch Pustevny spaziert, könnte es mit der Angst zu tun bekommen. In großen Zelten lauern dort leuchtende Teufel mit grässlichen Fratzen auf die Besucher des Wintersportortes. Ein Stück weiter kann man dann beobachten, wie ein Ritter eine Burg vor einem Drachen verteidigt. Doch keine Sorge, das Ganze ist ganz ungefährlich, denn die Figuren sind alle aus Eis. Noch bis Ende des Monats findet das mittlerweile traditionelle Eiskulpturenfestival in dem kleinen Städtchen in den Beskiden statt. Dita Korčák-Hrtusová ist eine der Organisatorinnen.
Die Skulpturen hier sind alle Exponate des Festivals Eisiges Pustevne 2019. Das ist bereits der 19. Jahrgang der Veranstaltung. Angefangen hat alles aber ein bisschen anders. In den ersten Jahren haben wir nur Schneefiguren aufgestellt. Die Eisskulpturen kamen etwas später. Jedes Jahr können die Besucher 3 Wochen lang die Skulpturen in ihrer vollen Schönheit bewundern.
Vergangenes Jahr hat das Festival seine Besucher mit in die Tiefsee genommen. Diesen Januar stehen, wie gesagt, Teufelritter und Drachen auf dem Programm. Erschrecken wollte man die Besucher damit aber nicht. Dita Korčák-Hrtusová erklärt, wie es zu dem Thema gekommen ist.
Das Festival steht nun schon zum 3. Mal unter einem bestimmten Motto. Dieses Jahr sind es die Märchen. In einem der Zelte sorgen wir vor allem bei unseren kleinen Gästen für ein bisschen Gänsehaut. Da haben wir nämlich eine Eishöhle vorbereitet, der alles voll rot erleuchtet ist. Da schaut es wirklich aus wie in der Unterwelt. In einem anderen Zelt dreht sich dann alles um Prinzessinnen. Und ein drittes ist eine echte Drachenhöhle.
Das Thema verfolgt Pustevny jedoch nicht nur zu Anfang des Jahres. Es gibt auch eine Sommerausstellung mit Holzskulpturen. Alle stammen sie aber von einem Bildhauerteam. Und dieses kommt bei den Vorbereitungen trotz frostiger Temperaturen kräftig ins Schwitzen. Dazu einer der Techniker. Das Thema wählen immer die Bildhauer selbst aus. Sie kommen aus Tschechien und der Slowakei. Das ist so eine Gruppe, die hier die Eisskulpturen modelliert und dann im Sommer die entsprechenden Holzstatuen schnitzt. Doch zurück zum Festival. Die Eisskulpturen werden aus großen Eisquadern modelliert, die im Schnitt 70 Kilogramm wiegen. Die Künstler verbinden sie jeweils mit Wasser und bearbeiten sie zunächst mit Motorsägen, später mit Schleifmaschinen, Feilen und anderen Werkzeugen. Das dauert pro Statue etwa 1 bis 2 Wochen. Mit Wasser können die Künstler außerdem die Textur des Eises modellieren und es auch farblich aufpeppen. In der Eishölle ist in diesem Jahr übrigens ein Rekord zu bestaunen, denn einer der Teufel ist die bisher größte Eisskulptur in der Geschichte des Festivals. Der liegende Beelzebub mit seiner ausgestreckten Zunge ist ganze 20 Meter lang. Die Bildhauer arbeiten zwar nur rund eine Woche lang an den Skulpturen, die Vorbereitungen auf das Festival dauern jedoch mehrere Monate. Insgesamt ist der Entstehungsprozess der Eisskulpturen ein Highlight für sich. In diesem Jahr war das sogar hochdramatisch, wie Dita Korczak-Hrtusová schildert.
Das Rohmaterial sind ja die Eisquader. Diese werden schon im September in einer Kühlfabrik in Opava gefroren und erst später nach Bustemny gebracht. In diesem Jahr hatten wir einige Schwierigkeiten wegen des Schneefalls. Da mussten wir die Paletten zunächst in den Dörfern im Tal lagern, bevor wir sie nach und nach zum richtigen Ort in Bustemny bringen konnten. Jeder Quader wanderte dann einzeln in sein Zelt. Erst dann konnten die Bildhauer ihre Quader zusammensetzen, mit der Motorsäge bearbeiten und ihnen abschließend den Feinschliff verpassen. Dabei wird Werkzeug verwendet, das ein Normalsterblicher nicht einmal benennen kann.
Doch damit endet die Arbeit noch nicht. Anders als eine Statue aus Marmor oder Bronze braucht eine Eisskulptur durchgehend Pflege und vor allem die richtigen Temperaturen. Abgesehen davon sind die Figuren bunt beleuchtet, was das Erlebnis noch eindrucksvoller macht. Man darf dabei jedoch nicht vergessen, dass die Eisskulpturen nur vergängliche Meisterwerke sind.
Die Skulpturen stehen in Zelten, damit sie vor der Sonne geschützt sind und so lange wie möglich aushalten. Das Festival dauert ja 3 Wochen. Wenn es geht, würden wir die Ausstellung sogar verlängern. In den vergangenen Jahren hat das immer geklappt. Der Besucheransturm ist groß und 2 zusätzliche Wochen wären schön. Wenn alles vorbei ist, überlassen wir die Figuren ganz sich selbst. Die Zelte bleiben zunächst, da wir sie erst abbauen können, wenn die Statuen beginnen zu tauen. Wenn die Plane erst einmal weg sind, dann sind die Skulpturen in 1 bis 2 Tagen geschmolzen.
Bustemny will mehr sein als bloß ein Wintersportort. Auch im Sommer hat das Städtchen in den Beskiden viel zu bieten. Unter anderem führt unweit ein Erlebnispfad auf den Gipfel des Bergs Danečnica. Dort steht ein 22 Meter hoher und hochmoderner Aussichtsturm, von dessen komplett verglaster Spitze man einen einzigartigen Blick ins Land hat. Wer Lust hat auf ein größeres Abenteuer, der kann den sogenannten Himalaya-Pfad ausprobieren. Das sind zahlreiche Seilstege, auf denen man sich wie ein richtiger Sherpa fühlen kann. Der größte Touristenmagnet ist und bleibt aber das Eiskulturenfestival. Und es gefällt den Besuchern, so auch dieser Frau.
Das ist Kunst. Ich bin mir sicher, dass die Bildhauer viel Arbeit mit ihren Werken hatten. Es ist eine schöne Tradition hier. Wir kommen bestimmt wieder.
Je to tady tradičně každý rok a my se tu vracíme.
Je to moc krásný, je to nádherný kousek umění.
Das sei alles so schön hier, ganz herrliche Kunst könne man hier sehen, meint wiederum dieser Mann. Ihm gefalle es sehr gut, er sei sehr begeistert. Aus manchen Besuchern sind aber auch Stammgäste geworden. Diese Gruppe war auch bereits in Bustevni. Wir sind schon zum 3. Mal hier. Ich denke, dass die Skulpturen jedes Jahr besser werden. Das ist wirklich schön. Gerade sind nicht so viele Leute da. Wir können uns also alles ganz in Ruhe anschauen. Ich denke, das Festival ist wirklich gelungen. Wir waren oben in der Hölle. Da fand ich den Teufel mit der langen Zunge besonders gelungen. Für Kinder ist wahrscheinlich die Szene mit den Menschen im Kessel besonders furchteinflößend. Mir gefiel das aber gut. Das kann auch diese Dame bestätigen.
Ich war schon öfter hier und bin wie immer zufrieden. In beiden Zelten ist alles sehr schön und interessant. Für die Bildhauer ist das sicher sehr anstrengend. Für uns ist es aber ein einmaliges Erlebnis.
Damit bei den Gästen auch keine Wünsche offen bleiben, bietet das Eisskulpturenfestival jedoch nicht nur was für die Augen. Dita Korczak-Hrtusová beschreibt das Rahmenprogramm.
Die Zelte mit den Figuren sind täglich von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet und an den Wochenenden gibt es ein Begleitprogramm. Wir haben zum Beispiel eine Schneebar und viele Wettbewerbe für Kinder und Erwachsene. Es gibt Musik oder Fotoecken und Fotowände. Wir haben also für die ganze Familie viel zu bieten.
Und das war's für heute. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.